Guten Morgen, Präsenzgottesdienst in Rosenheim. 10.30 Uhr ist er angefangen. Wir haben jetzt die Predigt, die wir mitschneiden, die wir ins Internet stellen, und auch unsere Trema-Gemeinde wird damit versorgt. Und wir segnen jetzt schon alle, die zuhören, weil diese Botschaft wirklich wichtig ist. Hört gut zu und legt euch einen Zettel hin. Es gibt einige Bibelverse, die man auch aufschreiben kann, die wir nicht vorlesen, die ihr nacharbeiten könnt, wenn ihr mögt. Gell? Danke, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich. Hier sind Conny, meine Frau, die vorliest, und ich bin Pastor Peter. Und ich bin happy, dass ihr alle am Rohr seid. Ich fange mal mit dem Ende an der heutigen Predigt. Wir hatten wir eben gesagt, the best for last. Und der Vers im Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, Vers 53, den wird die Conny uns jetzt vorlesen.
Als Jesus diese Gleichnisse beendet hatte, zog er weiter.
Ja, das ist das Ende. Wir haben ja eine Serie von Gleichnissen, von Gleichnispredigten gehabt. Und dies ist heute der letzte Teil. Und wie ihr schon gehört habt, als Jesus die Gleichnisse beendet hatte, zog er weiter. Also da war für ihn auch ein Abschnitt erreicht. Er hat zwar später noch einzeln über andere Gleichnisse gesprochen, aber diese Reihe von Gleichnissen, die passen wunderbar zusammen. Und das werde ich in diesem Kontext auch herstellen, dass wir nochmal auf die verschiedenen Gleichnisse, über die wir vorher schon gesprochen haben, oder auch nicht. Es gibt eins, über das wir nicht gesprochen haben, aber das kennt ihr auch alle. Wir fangen an mit dem Gleichnis aus Matthäus 13. Und zwar liest uns die Conny jetzt die Verse 47 bis 48.
Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Netz, das auf dem See ausgeworfen wird und mit dem man Fische aller Art fängt. Wenn es voll ist, ziehen die Fischer es ans Ufer, setzen sich hin und lesen die Fische aus. Die Guten legen sie in Körbe, aber die Ungenießbaren werfen sie weg.
Danke, Conny. Wo sind wir jetzt wieder? See Genezareth. Und was ist in See Genezareth? Das ist die Welt dort. Die Welt der Fischer ist dort, und besonders ist dieser See ja fischreich. Und es gibt dort oder gab dort zu seiner Zeit 2 Dutzend Arten von Fisch und ganz besondere auch. Und die Fischerei gab vielen Menschen Lohn und Brot. Und wenn man den Ort Bethsaida, den ihr alle kennt, der heißt übersetzt Fischfangort. Also ganz einfach Hafen, gell? Oder wie wir das auch haben hier. Und es wurde, ich habe mal in die Statistik geschaut, die haben 40.000 Einwohner in Magdala gehabt. Maria von Magdala, Maria Magdalena heißt sie ja auch, die kommt daher. Und da waren ungefähr 230 bis 300 Fischerboote im Hafen und die haben dort Fische angelandet. Und wenn jetzt, wir haben mit der neuen Genfer-Übersetzung gelesen, Netze. Und in einer Übersetzung, die mir hier vorliegt, habe ich das Wort Schleppnetz. Und das ist für mich besonders wichtig, weil ich natürlich von der Küste komme, wie die Bayern immer sagen, ich bin ein Fischkopf. Ja, bin ich gerne, dann ich fühle mich ja da auch wohl, aber ich fühle mich auch in Bayern wohl. Aber die Heimat ist natürlich immer noch verbunden und deshalb kenne ich mich mit Fischfang auch ein bisschen aus. Ein Netz wird durch Wasser gezogen und fängt Fischschwärme, die im Wasser schwimmen. Aber ein Schleppnetz zieht mit Rollen über den Boden. Und diese Rollen, die wirbeln alles auf, was da kreucht und fleucht. Und das wird dann aufgewühlt und geht dann in das Schleppnetz hinein. Und heute werden diese Netze mit Kuttern gezogen. Und damals hat man es einfach so gemacht, man ist mit dem Boot aufs Wasser gefahren und hat das Schleppnetz ins Wasser gelegt. Und die Seile waren dann am Strand und dann hat man es durch die lange Entfernung vom Wasser an den Strand gezogen. Und es heißt in einer anderen Übersetzung auf den Strand hinaufgezogen. Und jetzt darf man sich vorstellen, was alles da drin war. Es waren Lebewesen da drin, aber auch Seetang und Steine und lauter Geröll, aber beziehen wir uns oder betrachten wir mal hauptsächlich die lebenden Teile. Der lebende Teil war gemischt und es brachte von verschiedener Art etwas an Land. Und Luther übersetzt das mit allerlei Gattung. Also das sind schon Lebewesen, die Steine und das Kraut, das können wir vergessen. Und das ist alles zusammen jetzt in diesem Schleppnetz. Ich beziehe mich immer wieder auf das Schleppnetz, das ist wichtig. Und die Fischer setzten sich dann hin und sammelten das Gute in Gefäße. Und Luther schreibt, die guten Fische. Und das ist der Netzinhalt, den man essen darf. Und wir müssen ja überlegen, als Jesus unterwegs war, waren wir noch in der Zeit, wo der dritte Mose Kapitel 11 entsprechend gegolten hat. Das war ja noch das Gesetz für das Volk Israel, für die Juden. Und da steht im dritten Mose Kapitel 11, dass es nur erlaubt ist, was aus dem Meer kommt und Flossen und Schuppen hat, zu essen. Und mehr durfte nicht gegessen werden. Und das andere war für Menschen nicht genießbar. Das Unbrauchbare. Und der Netzinhalt, der nicht den Anforderungen entspricht, den warfen sie ganz einfach hinaus. Da kann man sich jetzt überlegen, wohin sie das warfen, ins Wasser oder aufs Ufer oder wo auch immer, dass die Möwen das dann gefressen haben oder dass es weitergelebt hat. Und kann mir vorstellen, das sind Krebse und Quallen sind vielleicht auch dabei gewesen und ich weiß nicht, was alles, was man so aus dem Meer rausfischt. Was eben dieser Speiseverordnung, sage ich mal, nicht entsprach, das musste wieder rein oder raus aus den Gefäßen. Das wurde nicht in die Körbe, wie es in der neuen Genfer Übersetzung heißt, gepackt und wurde dann weggeworfen. Jesus benutzt hier natürlich diese Vorgänge am See sehr anschaulich, weil er ja damit die Leute auch erreichten, die eben gesehen haben, die mit Fischen umgingen, die genau gewusst haben, worum es ging. Die haben ja gesehen, das dürfen wir nicht essen, das dürfen wir essen. Insofern konnte er dieses Gleichnis, was er hier ja zieht, das ist ein Gleichnis, absolut, das heißt immer wieder das Gleichnis vom Schleppnetz. Dieses Gleichnis konnte er ihnen erzählen, damit sie auch begreifen konnten, wohin es geht. Und Jesus geht natürlich auch wieder aufs Alte Testament zurück und geht da auch schon im Alten Testament auf die Endzeit Israels. Und jetzt hatte ich gesagt, einiges aufzuschreiben. Jeremia 16, Vers 16, da heißt es, dass die Juden aus der Welt mit einem Fischernetz geholt werden. Die Fischer sind also da, dass sie die Juden in das gelobte Land bringen. Und die Fischernetze sind, würde ich sagen, sanft. Und wenn die Fischer vorbei sind, dann kommen die Jäger. Und wir befinden uns im Augenblick mit dem Volk Israel im Zeitalter der Jäger. Ganz klar, die Fischer sind vorbei. Und das ist das eine, wo Jesus auf die Endzeit für Israel hinwirkt. Das zweite, wir haben drei Punkte insgesamt. Das zweite ist die Heilszeit. Und da haben wir den Hesekiel 47, der Fluss aus dem Tempel. Und da heißt es, dass an den Ufern standen die Menschen und hatten mit ihren Garnen viele Fische verschiedener Art, die sie aus diesem Fluss herauszogen. Und das ist wiederum die Heilszeit. Das sind die Menschen, die zu Jesus gefunden haben. Seit Hesekiel gab es ja auch damals schon, im Alten Testament gab es auch schon Menschen, die sich zu Gott bekehrt haben. Aber durch Jesus, durch die Gnadenzeit, durch den neuen Bund, ist dieser Fluss ja eigentlich der prophetisch von Hesekiel vorausgesagt wird, eben jetzt auch in der im Neuen Bund, in der Heilszeit besonders wichtig. Und da sind wir die Fischer, die am Ufer stehen und aus dem Fluss, der Heilige Geist ist, der aus dem Tempel kommt, eben die Menschen herausziehen, die in die Gemeinde kommen. Und dann haben wir noch den Habakuk, das ist das dritte. Das ist das Gerichtsbild. Das sind die Menschen, die mit den Fischern in die Netze kommen und werden am Ende vor Gericht kommen. Da wird auch nochmal das Wort Fischer im Habakuk erwähnt. Jetzt kommen wir wieder zu den Gleichnissen. Wir haben dieses siebte und letzte Gleichnis, das wir hier angesprochen wird, und das müssen wir verstehen. Die Verwandtschaft liegt deutlich mit dem Gleichnis vom Unkraut im Weizen, was wir letzten Sonntag gehört haben. Ich weiß nicht, ob ihr es teilweise über Internet verfolgt haben, wenn ihr nicht hier wart, über Trema verfolgt haben und es gehört haben. Das Gleichnis vom Weizen und dem Unkraut unter dem Weizen ist ein Nebeneinander von Gut und Böse im Kosmos. Und damit ist die Welt gemeint. Und hier, wenn wir jetzt dieses Beispiel vom Schleppnetz nehmen, ist das für Leute gemeint, die vom Missionsnetz erreicht werden. Das ist also die Arbeit von uns, die wir auslegen, wo wir die Netze auslegen, um die Leute in die Gemeinde zu bekommen. Und hier sortieren wir dann auch das Gute und das Unbrauchbare. Und das ist eben nicht das, was wir machen sollen. Da komme ich jetzt darauf, Vorsicht. Es wird hier eine Vermischung geben. Es vermischt sich miteinander. Und deshalb sagt Augustin, die Kirche, überleg mal, Augustin hat das schon gesagt, die Kirche ist ein durchmischter Körper. Und jetzt wird es lustig. Jetzt wird es nämlich nicht lustig. Und erst am Schluss kann nämlich die Scheidung vollzogen werden und nicht schon während des Erdenslaufs der Kirche. Merkt ihr? Es ist zwar dasselbe Prinzip wie bei Unkraut und Weizen. Hier ist es das Schleppnetz, wo die Gut und Böse, wo das Gute und das Schlechte sortiert wird, aber der Umfang ist ein anderer. Unkraut und Weizen bezieht sich, wie ich schon sagte, auf die Welt, auf den Kosmos. Und das Schleppnetz bezieht sich auf die Kirche. So, man fischt jetzt alles zusammen in der Hoffnung, möglichst viel Gutes und Ewigkeitsbeständiges gefangen zu haben. Ja, das ist eigentlich die große Entlastung für den missionarischen Dienst. Die sagen, ich bringe euch die Leute. Und dann muss die Kirche damit fertig werden. Und wie oft ist es nicht der Fall, dass die plötzlich im Regen stehen? Ich bin in Afrika gewesen und da haben wir in Gemeinden fernab, wo der Pastor sagt, ja, ich weiß zwar, dass die Deutschen kommen, aber ich habe was anderes vor, ich bin nicht da. Und der andere hat dies und das und jenes und die Menschen sind zum Herrn gekommen, aber wo wurden sie anschließend versorgt? Das haben wir nicht gewusst, konnten wir auch nicht fragen, weil der Pastor gar nicht da war. Aber wir haben viele Gemeinden besucht und in einer Gemeinde stand die ganze Leiterschaft mit den Pastoren in weißer Kleidung an der Seite und wir hatten dann 800 Leute. Ich hatte 800 Leute um mich im Dunkeln, hochpigmentierte, die im Dunkeln, da siehst du nur die Zähne blitzen, die sind nur weiß. Ich hatte dann eine Taschenlampe von oben auf meinen Körper gerichtet, dass ich zu sehen war. Ich hatte einen weißen Leinenanzug an, ich fiel also auf. Und dann waren 800 Leute um mich rum, die alle dann ihr Leben übergeben haben. Dann kam der Pastor und sagte, pass auf, 450 davon, die kenne ich schon. Die sind schon in der Gemeinde, die haben ihr Leben schon übergeben. Und die anderen 350, die besuche ich jetzt, da schreibe ich mir heute Abend die Namen auf und besuche sie alle nacheinander. Und da habe ich gestaunt, denn ich hatte vorher mich dort bewegt, da waren Hütten im Maisfeld und da gab es keine Straßennamen und keine Schilder. Und der Pastor hat sie alle aufgesucht. Er hat mir dann sehr viel später nach Deutschland geschrieben, er hätte alle nochmal besucht und hätte alle nachgesorgt. Hat er mir persönlich geschrieben. Und als ich die jetzt dort sah und das hörte, habe ich sie gefragt, was seid ihr für eine Gemeinde? Und da haben sie gesagt, wir sind eine Rema-Gemeinde. Da wusste ich, wo ich mein Bibelstudium machen musste. Das war der ausschlaggebende Teil, dass ich bei Rema anfange. Das nur dazu, das ist das Missionsnetz, was wir ausgeworfen haben. Was aus den Leuten geworden ist, weiß ich nicht. Aber das war meine Aufgabe, da zu sein. 800 Leute waren um mich herum und haben letztlich auch gemischt vielleicht dagestanden. Einige waren gut und andere waren weniger gut. Das ist nicht meine Arbeit jetzt als Missionar damals, das zu sortieren. Ich habe sie dem Pastor übergeben und der Pastor hat das verfolgt. Und das ist das, was wichtig ist. Dies Vermischen In der Kirche ist etwas, was wir schon eben gesagt haben, und man fischt alles zusammen in der Hoffnung, möglichst viel Gutes und Ewigkeitsbeständiges zu haben. Was nach menschlichen Augen ja sortiert wird. Überleg mal, die Fischer haben gesehen, was kommt und haben entschieden, ist das gut oder schlecht. Und wir sehen jetzt auch mit menschlichen Augen, wenn Menschen zu uns kommen, sind die gut oder schlecht. Hat Jesus das auch so gemacht? Nein. Er hat den Zöllner aufgenommen. Er hat Leute, die in Sünde gelebt haben, aufgesucht. Und alle haben gesagt, ja, was macht denn der? Der geht ja zu denen. Und dann sagt er, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Gell? Er hat gerade sich um diese Leute gekümmert. Und das ist wichtig, dass diese Menschen nicht nach menschlichen Augen behandelt werden, sondern dass man sie einfach in die Gemeinde lässt und dass sie in die Gemeinde Jesu eingegliedert werden. Und jetzt, wir werden es nicht vorlesen, aber in Apostelgeschichte 8 gibt es einen Simon Magus. Und dieser Simon war ein Zauberer und der hat die Leute verzaubert. Und dann hat er plötzlich von Paulus gehört, hoppla, was ist das? Und dann hat Paulus den Heiligen Geist wirken lassen. Und dann hat Simon Magus gesagt, das will ich auch haben. Komm, ich zahle dir alles, was du willst. Ich leg all mein Geld hin. Und da hat Paulus gesagt, boah. Aber er ist trotzdem in der Gemeinde gewesen. Und das muss man sich überlegen. Da ist das Gute und das Böse in der Kirche noch zusammen. Das kriegen wir als Beispiel geliefert. Andererseits bedeutet das für jeden Einzelnen auch als Pflichtübung, genau sich zu fragen, bin ich ein guter Fisch? Bin ich genießbar im Gottesreich? Diese Frage muss jeder beantworten für sich. Jesus hat eben die Ausgestoßenen auch angenommen, wie ich schon gesagt habe. Und letztlich unter den Zwölfen waren ja auch alle nicht astrein, gell? Und alle haben sich gefragt, wenn Jesus sagte, einer wird mich verraten, bin ich's? Bin ich's? Alle haben sich gefragt, bin ich's? Also sie haben alle mal über sich nachgedacht. Kann es vielleicht für mich zugetroffen haben, dass ich der Fisch bin, der keine Schuppen und Flossen hat? Das Gleichnis vom Schleppnetz wird allerdings oft missbraucht. Wo Kirchen offensichtlich und bewusst Irrlehre zulassen und nicht gegen Sünde einschreiten, das ist hier nicht gesagt. Das ist hier nicht gesagt. Es geht um das Verhältnis und das Zeigen der Leute nach außen. Ich kann nicht erkennen, wie es in den Herzen der Leute aussieht. Doch, man kann es erkennen, aber einige sind Scharlatane und einige spielen etwas vor. Und ich will da gar nicht jetzt groß das vertiefen, aber da muss sich jeder selbst fragen. Und die Gemeinde, die Irrlehren und verbreitet und Sünden zulässt, die ist sicherlich nicht die, die in der Offenbarung von Jesus geduldet wird. Ich werde den Leuchter wegstoßen. Jesus selbst ist ja gegen Heuchelei und Irrlehre auch vorgegangen. Er hat immer wieder eingegriffen. Und hier, finde ich, ist das ein ganz gewaltiges Wort. Conny, kannst du uns jetzt bitte die Verse 49 bis 50 aus dem Gleichnis vom Schleppnetz weiter vorlesen?
So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen aussondern. Sie werden sie von den Gerechten trennen und in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben.
Ja. Jetzt kommen wir schon wieder in die Gerichtsphase. Und diese dritte Deutung, die Jesus im Matthäus-Evangelium im Rahmen der Gleichnispredigten gibt, die ist wichtig. Existiert ein geheimer Faden vielleicht, der alle drei Geheimnisdeutungen verbindet? Geheimer Faden ist vielleicht ein bisschen viel, aber es existiert eine Verbindung zwischen diesen Gleichnissen. Es geht um ein göttliches Geheimnis, das sie endzeitliche missionarische, nein, endzeitliche messianische Gemeinde, dass diese Gemeinde das Böse in ihrer Mitte mit ertragen muss. Jesus wollte und konnte nicht die ganze Welt, er wollte es vielleicht, aber er konnte es, aber er wollte es nicht die ganze Welt verändern. So hat auf die Wiederkunft gesetzt und hat unterwegs Teilerfolge und Mischexistenten zugelassen. Und wenn wir jetzt zurückblicken, das Seemannsgleichnis, darüber haben wir nicht gesprochen, da haben wir nicht gepredigt, wir sind danach angefangen. Das schält im Laufe der Zeit den Teil heraus, der auf den guten Boden fällt. Das kennen wir alle, der vierfache Boden. Das Gleichnis von Unkraut und Weizen und beim Schleppnetz ist es die wahre Gemeinde in dem Kosmos. Ja, sogar eine zweideutige Kirche ist da hineingemischt. Dass in der Kirche Gut und Böse nicht sichtbar ist, aber doch vorhanden ist. Denkt ihr an den Taumeldolch, der zuerst auch nicht zu erkennen ist, der einfach mit aufwächst und wie Weizen aussieht. Und das ist hier auch in Gemeinden so. Und erst am Ende wird klar und dann kommt die Antwort. Und ich frage nochmal, warum kann der Messias nicht sofort die Welt verändern? Und warum muss die Welt auch heute nach 2000 Jahren nach seinem Erdenleben immer noch im Dunkeln leben? Und Jesus sagt, aber erst die zukünftige Stunde, die der Vater allein bestimmt, die wird es zeigen. Bei der Vermischung von Gut und Böse in der Kirche kommt mir eigentlich etwas ganz am Anfang Stattfindendes vor Augen. Als das Volk Israel aus Ägypten auszog, hat sich ein Mischvolk angeschlossen. Und da sind sie auch schon durchmischt worden. Und wenn wir Sandalenfilme oder wie heißen die nicht? Ich finde das Wort grausam, aber dann weiß man gleich, dass da biblische Darstellungen folgen. Und da wird in einer Folge auch über den Exodus wird ganz klar, wenn diese Leute, die dann unterwegs auch immer wieder ihre falschen Vorstellungen oder ihre ägyptischen Götter walten lassen und einfach ihren eigenen Weg gehen wollen. Im Volk Israel werden da gut deutlich gemacht. Und in der Bibel habe ich das nicht so recht zum Ausdruck gebracht, was da tatsächlich im Einzelnen passiert. Aber es kommt die zukünftige Stunde, wo diese Sortierung stattfinden wird. Also nochmal zusammengefasst, Glaubensrettung und Mischexistenzen gehören innerlich zusammen. Ist so. Und da müssen wir einfach unser Augenmerk drauf richten. Die Glaubensrettung endet, wenn die Klarheit und Herrlichkeit der Gemeinde an den Tag kommt. Und das ist entweder bei der Entrückung oder später beim Gericht. Conny, kannst du uns in Verse 49 und 50 von Kapitel Matthäus 13, das war schon ein Teil von dem, was ich eben gesprochen habe, aber wir werden da noch weiter tiefer einsteigen.
So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen aussondern. Sie werden sie von den Gerechten trennen und in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben.
Ja. Und gerade in diesem Schleppnetzgleichnis bringt Jesus noch mehr den Ton auf das Ende. Er weist noch mehr auf das Ende hin. Und eigentlich muss ich ehrlich sagen, habe ich die Gleichnisse ja alle schon gelesen, aber diese Betonung und die Aneinanderreihung, die sind mir erst durch diese Predigtreihe richtig bewusst geworden. Bei den Engeln handelt es sich um die, die der Menschensohn einsetzt und die nach dessen Wiederkunft die Scheidung vornehmen. Und hier müssen wir zweierlei beachten. Einmal ist aussondern, heißt es ja, haben wir eben gelesen. Es heißt in einer anderen Übersetzung, die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern, in 49 letztes Wort. Und die Ausgesonderten, Was war denn das, wenn wir das hebräische Wort übersetzen? Wenn wir das hebräische Wort für Pharisäer übersetzen, sind es die Ausgesonderten. Und Jesus zielt natürlich genau auf diese Gruppe, indem er dieses Wort natürlich so formuliert. Sie sind ausgesondert, aber die wirkliche Aussonderung der Gerechten wird ja erst am Ende der Welt kommen. Und das wiederum hat dann, das haben die Pharisäer natürlich sehr deutlich verstanden, dass es gegen sie geht. Am Ende der Geschichte wird diese Aussonderung erfolgen. Zweitens. Bei dem Gleichnis von Unkraut unter dem Weizen ist, wie wir auch schon immer wieder festgestellt haben, wird aus dem Kosmos ausgejätet. Aber hier beim Schleppnetz geht es mitten in die Gerechten hinein. Und da werden die Bösen entfernt. Die Ausscheidung des Bösen aus der Kirche. Das Gleichnis von Unkraut betrifft die Welt, das Gleichnis vom Schleppnetz die Kirche. Hammerhart, gell? Ich habe das so auch in dieser Deutlichkeit jetzt erst wieder mal begriffen, dass es wirklich uns alle heute auch betrifft. Wenn wir, das hatte ich vorhin schon gesagt, beim Abendmahl fragen die Jünger, bin ich's mit dem Becher? Bin ich's, der das Brot in den Becher taucht? Und da muss sich jeder selbst fragen, und wenn, Buße tun und sich ändern. Das geht ja immer. Wir haben es bei Adam, wir haben es bei allen. Wenn sie Buße getan hätten, wäre es verändert worden. Aber sie haben ihren Weg, sind sie weitergegangen und haben einfach nicht abgelassen. Adam hätte sicherlich zurückkehren können. Aber gut, das ist Geschichte, die Gott auch gebraucht hat, sonst wäre Jesus nicht gekommen oder hätte nicht kommen müssen. Conny, liest du uns jetzt 51 und 52 vor?
Bitte was?
Verse 51 und 52.
Habt ihr das alles verstanden? Fragte Jesus seine Jünger. Ja, erwiderten sie. Da sagte er zu ihnen, dann wisst, jeder Schriftgelehrte, der in der Schule des Himmelreichs ausgebildet ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Schatz Neues und Altes hervorholt.
Ja, hier ist ein ganz neuer Ton. Dann kommt nur noch das letzte da, das dauert ein bisschen. Hier fragen nicht die Jünger, wie hast du das gemeint? Sondern Jesus fragt zum ersten Mal, habt ihr das verstanden? Und was sagen die Jünger? Ja. Also hier muss etwas passiert sein. Und ich hatte ja schon vorher den 53 Schlusssatz gelesen. Da konnte Jesus weitergehen. Da war seine Botschaft eigentlich erledigt. Da haben seine Jünger diese Gleichnispredigten, die aneinander gereiht waren, und die wichtigste Aussage haben sie für sich auf sich bezogen. Und dadurch konnten sie sagen, ja, wir haben es kapiert. Die Schule der Jüngerschaft. Und das ist doch heute genauso. Wir sind doch auch Jünger. Wir müssen uns mit der Bibel beschäftigen. Wir müssen uns genau mit dem auseinandersetzen, was wir jetzt gehört haben. Denn wir sollen im Glauben wachsen. Und dazu brauchen wir das Wort Gottes. Dazu brauchen wir Jesus. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Und Jesus lässt sie nicht nur aufwendig lernen und vermittelt ihnen nur äußere Lehrstoffe, sondern er will das volle Verständnis der Jünger haben. Genau wie bei uns. Und ich spanne ja immer den Bogen auf die heutige Zeit. Dass wir auch genau wie die Jünger damals das erleben, was Jesus uns auch sagen will. Und die Jünger mussten begreifen, worum es geht. Denn wir sind mit Israel ja verbunden. Wir bewegen uns ja in Israel. Und oft waren die Jünger ja unverständlich. Aber hier kommt eine klare Erkenntnis und eine klare Aussage von ihnen. Und diese Erkenntnis, das müssen wir auch sehen, überlegt mal, die Jünger hatten ja den absoluten direkten Kontakt mit dem Herrn. Wie heißt es, die Apostel erster Klasse, nicht? Dann werden die auch genannt. Die wirklich den Herrn noch gesehen haben auf Erden und mit ihm gelebt haben. Paulus ist ja schon einer der zweite Klasse, er hat ihn zwar erlebt, aber ist nicht so umgegangen wie die 12 mit ihm. Und dieser leibhaftige Umgang mit Jesus, der hat sie natürlich auch inzwischen geprägt. Und wenn wir heute Sachkritik an biblischen Aussagen üben und dann zu einer völligen fehlgeleiteten Bibelkritik kommen, dann müssen wir uns immer wieder fragen, sind wir auf dem richtigen Weg? Und wenn wir da selbst auf Luther schauen, ich möchte vorlesen, was Luther dazu sagt. Wir müssen die Propheten und Apostel lassen auf dem Pulte sitzen und wir hinieder zu ihren Füßen hören, was sie sagen und nicht sagen, was sie hören müssen. Und das ist, glaube ich, heute, dass wir vielfach oder die Kirche vielfach es in die Hand nimmt und einfach das Ganze auf den Kopf stellt. Da sitzen die Propheten nicht mehr auf dem Pulte, wie Luther sagt. Aber das will ich nicht weiter ausführen. Unsere Gemeinde wird anders sein, ich verspreche es. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem nächsten Gleichnis, ist es überschrieben. Aber für mich ist es eigentlich kein Gleichnis, sondern ist ein Bildwort, was Jesus hier benutzt. Deshalb gleicht jeder Schriftgelehrte, der zum Jünger der Gottesherrschaft gemacht wurde, einem Hausherrn, der aus einem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Ja, warum? Ja, deshalb steht es da. Deshalb ist ja gerade, so fängt es an. Und die Jünger setzen selbst ihre gewonnene Erkenntnis als solche ein und werden nicht mehr, früher hat Jesus sie als Haushalter benutzt oder benannt, dass sie also letztlich ökonomisch tätig waren. Aber hier schreibt er jetzt, es sind die Hausherren. Das ist eine Beförderung. Wisst ihr, wer der Hausherr ist? Gott selbst. Und er stellt sie mit Gott auf eine Stufe. Sie sind Hausherren geworden. Und das überrascht uns, dass Jesus jetzt die Wirkung der Lehre, des Unterrichts und die wirklich außergewöhnliche Schule, durch die gegangen sind, anerkennt und sie als Schriftgelehrte bezeichnet. Seine Jünger sind Schriftgelehrte, die zum Jüngern der Gottesherrschaft gemacht wurden. Und in der Passivform steht das, gemacht wurden. Und hier erweist sich Gott als der durch die Berufung sie dazu gemacht hat. Sie sind also Berufene und Beauftragte Gottes. Genau wie heute. Wir sind berufen und beauftragt. Und in diesem Weg müssen wir gehen. Und insofern können wir uns einreihen. Ich will mich nicht erhöhen, aber ich will mich auch nicht als Schriftgelehrter bezeichnen. Ich bin weiterhin auf der Suche. Aber ich finde es toll, dass Jesus es belohnt. Und das ist das, wo ich mit dem Heiligen Geist arbeite. Und wenn ich schief liege, wird der Heilige Geist mich korrigieren. Auch vielleicht manchmal durch meine Ehefrau. Wunderbar. Und ich nehme es an, weil ich weiß, dass die Kritik von oben kommt. Und diese Kritik, die kann ich annehmen. Wenn mich die Welt kritisiert, muss ich überlegen, natürlich auch. Aber manchmal wird man mit banalen Dingen vollgepflastert, die eigentlich gar nicht zutreffen. Und die kann ich dann über die Schulter schmeißen. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Aber wenn die Kritik von oben kommt, dann will ich gerne zuhören. Und will dann auch so werden wie die Jünger, die dann Schriftgelehrten wurden. Wir haben dadurch, dass Gott sie ausgebildet und Gott selber bildet sich ab in diesen Jüngern, haben wir dann Gottes Pläne, die sie erkennen können. Und wenn jetzt der Schriftgelehrte, also der Hausherr, da heißt es, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Aha. Und jetzt haben die Jünger die Erkenntnis Gottes und seine Pläne können sie nachvollziehen. Sie wissen, was Gott vorhat. Und das sind Schriftgelehrte, von Jesus geschult. Und die hatten noch keine Bibel, überleg mal, sie brauchten Jesus und Jesus ist ja das Wort. Insofern haben sie ja das Wort vor sich gehabt und wir haben heute das Wort und den Heiligen Geist. Wir können also genauso gut so weit kommen. Noch einmal, wir müssen genauer hinschauen. Jesu Jünger sind wie einer, der Neues und Altes hervorholt, heißt es. Was heißt das nun? Jesus sagt doch an anderer Stelle, das alte Tuch kann nicht mit neuem geflickt werden, es würde dann zerreißen. Oder, das kennt ihr alle, der junge Wein, der in alte Schläuche gefüllt wird. Und das widerspricht doch eigentlich dem. Aber das Verhältnis des alten und neuen Bundes ist keine Gegnerschaft. Da stehen sich nicht zwei Pole gegenüber, die sich abstoßen. Oder eine den anderen vernichtet vielleicht sogar. Nein, das ist nicht so. Hier geht es um die Erfüllung des alten Bundes, um den Zusammenhang von Gottes ganzem Heilsplan zu begreifen. Gottes Wege werden nur sichtbar, wenn man im Alten Testament ganz tief gräbt und das im Licht der Erkenntnis mit dem Neuen Testament mit den Augen Jesu betrachtet. Denken wir nur mal an die messianischen Psalmen, die geschrieben sind. Die können wir nicht ausklammern. Wir können viele Dinge einfach nehmen. Die Bünde, die geschlossen worden sind, die sind heute gültig. Und die sind aus dem Alten Testament. Und dann gibt es etwas, das Alte, das hervorzuholen ist. Und das ist das früher Offenbarte. Zugleich spricht Jesus von dem Neuen. Und wenn wir alle Handschriften untersuchen, heißt es immer das Neue und das Alte. Und nicht das Alte und das Neue. Es baut also zwar aneinander auf, aber Jesus betont auch immer wieder, das Neue ist das Wichtige. Und da müssen wir das Alte aber nicht unter den Tisch fallen lassen. Und es liegt jetzt mit Nachdruck auf dem Neuen und Gott will durch Jesus ja auch, dass wir im neuen Bund Früchte bringen und auch eben auf seinem Wegen sind. Denken wir nur mal wieder an Epheser 3, 2 Vers 10. Und hier wird eigentlich die Herrlichkeit der Schriftgelehrten in der Jüngerschaft sichtbar, wie sie bei uns heute auch sichtbar werden kann. Um nochmal geschichtlich darauf hinzuweisen, es war ja eine gewaltige Spannung, die dort in diesem, wir müssen mal auf Jesus schauen. Überlegt mal, einmal war er angenommen von den Menschen. Sie haben ihn besucht, Speisung der 4 und 5000 und so weiter. Sie haben, sind ihm gefolgt, sie sind über den See nachgefahren und so weiter. Also sie haben ihn schon wahrgenommen, sage ich mal. Und die Ablehnung durch die Mehrheit war damals noch nicht sichtbar. Und wenn wir jetzt in Vers 53, den wir anfangs vorgelesen haben, Conny, lies uns ihn nochmal vor.
Als Jesus diese Gleichnisse Rede beendet hatte, zog er weiter.
Ja, und wenn wir dann noch weiterlesen, ist das Kapitel, das dann anschließend, da haben wir auch schon drüber gesprochen, Jesus in seiner Heimatstadt. Und das ist genau das, was sich da aufbaut, die Ablehnung Jesu. Und das führt dazu, und hier drückt Matthäus das schon so aus, dass diese Ablehnung, die durch Matthäus vielleicht vom Heiligen Geist geleitet wird, schon später dazu führt, dass die Mehrheit ihn ablehnt und ihn töten will. Und das fängt letztlich nach dem an, weil Jesus ganz deutlich über viele Dinge gesprochen hat, die er hier in Gleichnisse verpackt hat. Er hat sie erläutert, aber die Gleichnisse haben eine so große Tiefe und ich bin froh, dass wir sie haben und uns auch kritisch damit auseinandersetzen. Wir können das nicht negieren. Wir müssen auch aufpassen, gerade in Bezug auf das Schleppnetz, was in der Gemeinde vorgeht, wie wir mit den Leuten umgehen und was wir machen. Und da wird uns der Heilige Geist dabei helfen. Halleluja.
Amen.
Amen. Wir verabschieden uns jetzt von unseren Zuhörern im Internet und Trema und wünschen Ihnen einen wunderschönen Sonntag und eine gesegnete Woche. Halleluja. Amen.